Also, alle hören mich. Super. Ja,
sehr gut.
Herzlichen Dank. Ja, Wahnsinn. Vielen Dank, Herr Nabel, für Ihre Ausführungen. Hätte ich auch nicht gedacht. Eigentlich irre, dass ich mal hier stehe und einem CEO einer Chamber of Commerce irgendwie bei 80% seines Vortrags immer nicke und sage, ja. Die Zeiten waren mal ganz andere zwischen Wirtschaftsleuten und Journalisten, vor allem in Peking, vor allem in China. Das zeigt doch, dass die Zeiten sich ziemlich geändert haben, dass die Naivität vorbei ist und dass China plötzlich mitten unter uns ist, dass wir das gemerkt haben. Ja? Also ich habe das letzte Mal schon gesagt, als ich damals als junger Mensch zum Studium nach China bin, da hat man, wenn man über China geschrieben hat, über China geschrieben, ja? Und über China geredet. Heute, wenn man über China schreibt und über China redet, reden wir immer und schreiben wir immer auch unter uns. China ist mittlerweile mitten unter uns. Und ich bin auch dem Herrn Nabil dankbar, dass er ein bisschen schon ausgeführt hat, die ganzen Einflussoperationen Chinas hier in der Schweiz und in Europa, das lasse ich dann einfach weg. Ich bin auch sehr dankbar für, also ein Punkt, der mir immer wieder begegnet, auch bei den Diskussionen, ist diese Gleichsetzung von, also dieser Amerika-Skepsis hier und dann diese Gleichsetzung, dieser Relativismus, die Amerikaner machen das doch auch, das ist was fundamental anderes. Ja. Auf der einen Seite haben wir eine Demokratie mit Gewaltenteilung, auf der anderen Seite haben wir eine Diktatur, die sich langsam in einen totalitären Staat wieder verwandelt. Wie das Ganze ausgeht, ich habe vorher gerade gegoogelt, einfach nur, weil ich wissen wollte, was in Zürich passiert, ja, wo jetzt der Sicherheitsberater von Biden ist und sich mit den Chinesen trifft. Und dann gebe ich ein, bei Google, können Sie auch mal versuchen, gebe ich da ein bei Google News, USA, China. Dann kommt gleich als zweites eine Schiene, wo steht USA, China, Endstand 2:1 für die USA. Freundschaftsspiel, 13.06.2018, Fußball der Frauen. Es war in den letzten Tagen und Wochen wahnsinnig viel los wieder. Ja? Also Sie haben gelesen von dieser Geiseldiplomatie, die zwei Kanadier, die festgesetzt wurden, wegen dieses Streits um die Huawei-Frau, die in Kanada ausgeliefert werden sollte, die Finanzchefin. Wir haben von AUKUS gehört, diesen Pakt zwischen den Amerikanern, den Australiern, den Engländern, wo diese Atomboote hingeliefert werden. Das allererste Mal seit 1958, dass die Amerikaner ihre Baupläne für Atomboote weitergeben. Ja, das letzte Mal haben sie das mit den Briten gemacht in den 50er Jahren. Also es passieren wirklich gerade auch historische Dinge vor unseren Augen. Es ist ja oft so, dass man, die Geschichte ist so ein langer, träger Fluss, der an einem vorbeizieht. Aber manchmal hat man doch das Gefühl, irgendwie, das ist zu greifen nahe. Ja, und wir können das packen, was da passiert. Und im Moment sind es solche Tage und Wochen und Monate. Ich glaube, das wichtigste Thema im Moment, was China und USA angeht, ist tatsächlich Taiwan. Es war schon ein Thema, in den ersten 4 Tagen des Oktobers sind mehr als 150 chinesische Kampfflieger in Taiwan, in den taiwanischen Luftraum eingedrungen. So viele wie noch nie in so einem kurzen Zeitraum. Im ganzen letzten Jahr waren es 300, ja, und in diesen 4 Tagen 150. Xi Jinping hat gesagt, also früher hieß es immer friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan, mittlerweile klingt das ganz anders, mittlerweile ist es eine Wiedervereinigung mit allen erforderlichen Mitteln. Wir haben den EU-Gipfel, der auch stattfindet heute in Slowenien, und China schwebt ganz groß über diesem Gipfel auch. Deswegen möchte ich auch jetzt, so ein bisschen was aus der Vogelperspektive erzählen, was da eigentlich passiert weltpolitisch und was China da macht. Und mich tatsächlich nicht auch auf die USA und China konzentrieren, sondern es ist tatsächlich etwas, wo die ganze westliche Welt, die ganze demokratische Welt jetzt angeht. Und das ist letztlich ein Wettbewerb der Systeme wieder. Zum allerersten Mal seit dem Kalten Krieg mit der Sowjetunion, noch kein neuer Kalter Krieg, aber zum allerersten Mal seitdem wieder ein Wettbewerb der Systeme. Ja. Bei dem EU-Gipfel geht es vor allem auch um die Sache mit Litauen. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben. Das kleine Litauen war das letzte Opfer Chinas, beziehungsweise nicht so Opfer, weil die Litauer das ganz cool nehmen. Die sind aus diesem 17+1-Pakt der zentral- und osteuropäischen Staaten mit China, der übrigens auf Chinesisch heißt der nicht 17+1, auf Chinesisch heißt der 1+17. Ja, das ist auch sehr bemerkenswert. Die sind da ausgetreten im Mai. Also ein riesiger Affront gegen Peking, ja, das kleine 3 Millionen Nation Litauen. Und haben auch weitere Dinge gemacht. Die eröffnen jetzt eine taiwanische Repräsentanz, wo tatsächlich der Name Taiwan draufsteht, statt nur Taipei. Ja, die müssen ja bei der Olympiade und so immer dann als Taipei einmarschieren. Und sie haben letzte Woche verkündet, irgendwie, da hat das litauische Verteidigungsministerium chinesische Handys untersucht, haben sie vielleicht gelesen, und festgestellt, dass Xiaomi und Huawei Handys, haben die sich angeschaut, drei Modelle, und dass es da große Sicherheitslücken gibt, dass verschlüsselte Daten nach Singapur auf einen Server nach Singapur fließen, ohne Wissen der Nutzer, und dass Zensursoftware auf den Handys drauf ist, wenn man also Free Tibet oder unabhängiges Taiwan eingibt, die das blockieren kann. Die Reaktion von China war die es in den letzten Jahren immer häufiger gezeigt hat, tatsächlich so ein Bullying, ja, also Botschafter abgezogen, sämtliche Frachtzüge, die durch und nach Litauen fuhren, von China aus eingestellt, chinesische Importe nach, litauische Importe nach China völlig blockiert. Eigentlich ähnlich, wie sie es, wie gesagt, auch mit anderen Ländern gemacht haben. Die Australier, ja, warum ist auch die Stimmung in Australien so gekippt? Australien war eigentlich ein ziemlich China-freundliches Land, weil die wahnsinnig viel Geld gemacht haben mit China. Die ganzen Bergbau, Australien ist ja eine Bergbaunation, ja, riesige Bergbaukonzerne, die haben viel Geld gemacht mit China. Die Stimmung ist ziemlich gekippt wegen vieler, also da gab es besonders viele so Influence Operations, ja, wo die Chinesen versucht haben, verdeckt oder auch offen Einfluss zu nehmen, aber besonders dann in diesem Jahr, als die Australier eben, die australische Regierung hat offiziell gefordert, China solle doch mal die Ursprünge von der Covid-Pandemie in Wuhan doch genau untersuchen und offenlegen, und dann ist die chinesische Propaganda wirklich über Australien hergefallen, hat gesagt, irgendwie, ihr seid nichts anderes als ein Riesenkänguru, das gleichzeitig ein Hund Amerikas ist, und ihr seid der Kaugummi an den Sohlen Chinas, hat die Global Times geschrieben. Und dann hat Peking auch noch ein 14-Punkte-Ultimatum Australien gegenüber ausgesprochen, wo praktisch drin stand, haltet den Mund, sonst stoppen wir auch bei euch die Geschäfte. Ja, also andere Sache mit Frankreich letztes Jahr. In Frankreich sollte eine Mongolei-Ausstellung stattfinden und eine Genghis Khan-Ausstellung. Und die chinesische Botschaft wollte dem Museum verbieten, den Namen Genghis Khan zu verwenden und auch Mongolei, weil das ja eigentlich in Wirklichkeit ein Chinese war, der Genghis Khan, und die Mongolen sind ja auch zur Hälfte Chinesen. Und dann hat ein Akademiker in der Presse ein Essay geschrieben, ich glaube in La Liberation, wo er eben gesagt hat, das ist ja irre, was diese Einmischung von China und der chinesische Botschafter. Daraufhin hat der chinesische Botschafter in Frankreich diesen Akademiker einen kleinen Gangster und einen tollwütigen Hund genannt. Und das sind schon wirklich Töne, ja, die man jetzt immer häufiger von China hört, so diese Wolf-Warrior-Diplomaten, diese Wolfskrieger-Diplomaten, wo einfach dieses neue Selbstbewusstsein bzw. diese Arroganz und diese neue Aggressivität Pekings Ausdruck findet in wirklich sehr ungewöhnlicher diplomatischer Sprache. In Schweden, der Botschafter in Schweden ist auch so einer, der hat die schwedischen Medien, letztes Jahr in einem Interview hat er gesagt, in einem Fernsehinterview mit dem schwedischen Fernsehen, hat er gesagt, mit Blick auf die schwedischen Journalisten, for our friends we have wine, we have red wine, for our enemies we have shotguns. Ja, immer als Botschafter, ja, das ist schon irre, also wie mittlerweile der Ton sich geändert hat und wie das Selbstbewusstsein ein anderes ist. Wir haben das auch im Zuge von Corona, diese neue außenpolitische Haltung ein bisschen kennengelernt, weil tatsächlich zum allerersten Mal eigentlich die KP Chinas da was versucht hat, was sie sonst immer nur an ihrem eigenen Volk ausprobiert. Nämlich das Umschreiben der Geschichte in Echtzeit praktisch. Ja, die kollektive Amnesie, die man immer dem eigenen Volk aufdrückt, vergiss unsere Sünden und unsere Fehler und unsere Verbrechen der Vergangenheit so schnell wie möglich, die hat es nie gegeben, die werden gelöscht. Und da haben wir gesehen, dass plötzlich bei Corona dasselbe haben sie versucht mit der ganzen Welt. Nicht nur hat China natürlich nicht die geringsten Fehler begangen, dieses Systemversagen, das wir in China gesehen haben, im Dezember 2019, Januar 2020, bevor dann der Wandel kam zu dieser ganz strengen Corona-Politik, das hat es so nie gegeben, und die Welt China schuldet der Welt keine Entschuldigung, hat Xinhua geschrieben, die staatliche Nachrichtenagentur, sondern im Gegenteil, die Welt schuldet China Dank, wortwörtlich. So, was steckt da dahinter? Was ist da eigentlich passiert? Wir hatten ja viele Jahrzehnte ein China, das eigentlich sich ja unter Deng Xiaoping und seinen Nachfolgern total zurückgehalten hat. Die waren total still außenpolitisch, haben sich konzentriert auf ihre eigene Wirtschaft, um selber groß und stark zu werden. Und auch immer, wenn der Westen sie aufgefordert hat, jetzt mach doch mal mit, ja, bei der Finanzkrise 2008, 2009, im Mittleren Osten, schultert doch auch ein bisschen Verantwortung. Ja, Engagement war ja das große Wort. Man wollte da China ins Boot holen und die Antwort aus Peking war immer, nee, macht lieber allein und wir wollen da noch nicht mitmachen. Das hat sich radikal geändert im Jahr 2017, als Xi Jinping zum zweiten Mal Parteichef wurde. Auf dem Parteitag hat er wirklich auch so zum allerersten Mal den außenpolitischen Marsch Chinas in die Welt irgendwie bekannt gegeben. Er hat da wortwörtlich gesagt, so, von jetzt an marschieren wir ins Zentrum der Welt, hat er gesagt, wortwörtlich. Und wir schenken der Welt die Weisheit Chinas, Zhongguo Zhihui, ja. Die ganze Welt, hat die Volkszeitung damals geschrieben, 2017, spürt die Wärme der von Xi Jinping vorgeschlagenen Gemeinschaft für eine gemeinsame Zukunft der Menschheit. Xi Jinping bietet der Welt die China-Lösung, den China-Weg, hat China Daily geschrieben. Der Wettbewerb der Systeme, dass der zurück ist, das war spätestens dann bekannt. Und für uns die Herausforderung ist deshalb umso größer, weil dieser Wettbewerb zu einer Zeit kommt, wo sich vor allem Europa, Amerika ja auch damals, Trump war gerade gewählt worden, aber auch Europa mit dem Brexit und mit allem anderen, mit der ewigen Nabelschau, in der die Europäer sich verlieren, diese Familienstreitigkeiten. Europa in der Krise, die Demokratie in der Krise, ja, das sagt die chinesische Propaganda, ja. Wortwörtlich wie der Xinhua, nach mehreren Jahrhunderten zeigt das westliche Modell Anzeichen von Altersschwäche. Die Demokratie ist tatrig, die Demokratie, die so viele Übel dieser Welt verursacht und so wenige gelöst hat. In diesem Jahr übrigens beim Volkskongress hat sich China hingestellt und gesagt, wir sind wortwörtlich die bessere Demokratie. Wir sind die effektivere Demokratie. Ja. Sie stehlen auch unsere Worte und füllen sie mit ganz neuen Inhalten. Xi Jinping hat sich hingestellt und das gesagt, weil er dem eigenen Volk einen chinesischen Traum versprochen hat. Ja, das ist sein großes Versprechen, der chinesische Traum. Was völlig anders als der Amerikaner. Er hat den Begriff geklaut natürlich von den Amerikanern, ja, American Dream, aber dahinter steckt was völlig anderes. Ja, der American Dream, das Glücksversprechen für das Individuum in China. Natürlich ist es wortwörtlich, heißt es, die Renaissance, die Wiederbelebung der großen alten chinesischen Nation. China auf seinen angestammten Platz eigentlich zurückbringen, weil China war doch immer die Nummer eins in der Welt, ja? Jahrhundertelang, jahrtausendelang war China die große Weltmacht. Und da kommen wir jetzt wieder hin. Und unausgesprochen heißt es natürlich, natürlich holen wir dazu die USA ein und überholen sie. China ist natürlich, also China hat beschreibt die Demokratie als praktisch verrottet und in wirklich ganz apokalyptischen Tönen irgendwie auf dem Weg in den Abgrund. Das ist natürlich chinesische Propaganda, aber das heißt nicht, dass wir nicht in der Krise wären. Wir sind es natürlich. Freedom House, dieser Washingtoner Think Tank, hat 2020 im letzten Jahr, die machen jedes Jahr so einen Freedom in the World Bericht. Und da haben sie wortwörtlich geschrieben, unsere Demokratie ist in der ernsthaftesten Krise seit Jahrzehnten. Ja. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es Umfragen unter den Bürgern der westlichen Demokratien, wo die Mehrheit noch sagte, sie hätten Vertrauen in ihr System und Vertrauen in die Zukunft der Demokratie. Zum allerersten Mal im letzten Jahr eine Mehrheit der Amerikaner, 55%, kein Vertrauen in das eigene System. Das ist schon erstaunlich. Ja. Und das ist macht die Herausforderung noch viel größer. So, was macht China? Ja, China will jetzt in die Welt. Ja, wie geht es in die Welt? Zum einen, und das haben wir schon gehört, kommt China direkt zu uns und macht Dinge bei uns. Wir haben lange nur über Russland geredet. Wir haben über russische Einflussoperationen geredet. Viele Jahre hat kein Mensch über China geredet. Ja? Bloß China, Sie haben es eben schon gehört, ein paar Beispiele, macht das genau, also auf viel breiterer Front als die Russen, viel smarter und mit viel größeren Ressourcen auch. Ja? Es ist ja das viel reichere und das viel wirtschaftlich mächtigere Land. Und China geht in unsere Universitäten, China geht in unsere Thinktanks, China geht in unsere Medien und versucht direkt verdeckt und offen Einfluss zu nehmen. Das ist das eine. Da erzähle ich jetzt nicht mehr dazu, weil wir schon ein paar Beispiele gehört haben. Das andere ist, China versucht es natürlich auch in den internationalen Institutionen, ja? Und sie profitierten da riesig natürlich von der Abwesenheit der Amerikaner. Ja? Trump hat die Amerikaner aus den internationalen Institutionen praktisch rausgeholt und die Chinesen sind reinmarschiert, haben dieses Vakuum für sich benutzt. Wir sind hier in der Nähe von Genf, bestes Beispiel, Menschenrechtsrat in Genf. Ja? Die Sitzungen, wo China es immer öfter gelingt, seine Resolutionen durchzubringen, mithilfe von Staaten wie bei der letzten Resolution, ich habe es mir mal angeschaut, Syrien, Ägypten, Myanmar, Burundi und Eritrea. Das sind dann die Staaten, die die Menschenrechtsresolutionen zusammen mit China verabschieden, weil sie da eine Mehrheit haben. Und die Theorie, die China dann so aufbringt, sagt, ist, ja, wir wollen schon eine Demokratisierung, ja, wir wollen eine Demokratisierung der internationalen Beziehungen. Und was heißt das? Das heißt nichts anderes als, das Wort eines jeden Landes soll genau gleich viel zählen, ganz egal, ob es die Universalität der Menschenrechte anerkennt oder aber eben, wie China sagt, es gibt eigentlich nur eine Art von Menschenrechten, nämlich die sozialen und die ökonomischen. Und es reicht, wenn wir unser Volk satt und warm kriegen, so heißt es in China. Und das andere zählt nicht wirklich. Ja? Andere Institutionen, in denen China seinen Einfluss erhöht, sind die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Das haben wir während Corona gesehen. Am Anfang waren warum hat es auch so lange gedauert? Warum wurde Corona so lange auch nicht zur Pandemie erklärt? China hat ganz lange Informationen zurückgehalten und die WHO hat aufgrund chinesischer Informationen und vielleicht auch auf Druck von China lange nicht so reagiert, wie es eigentlich hätte reagieren müssen und wie Taiwan übrigens im Hintergrund immer drauf gedrängt hat und Taiwan als direkter Nachbar der Volksrepublik China. Einen Tag, bevor die ihren ersten Covid-Fall hatten, hatten die schon einen Krisenrat in Taiwan. Ja? Bis heute 10 Covid-Tote, wenn wir über nach fast 2 Jahren, irgendwie, wenn wir über ein erfolgreiches Pandemie-Management sprechen wollen. So, oder Weltbank, die Weltbank, vielleicht haben Sie über diesen Skandal gelesen, es gibt diesen Weltbank-Report Doing Business, wo so ein Ranking, wo man sieht, die haben aufgelistet über die letzten Jahre hinweg immer, in welchem Land sind die Bedingungen am besten für Investoren, ja, nach den verschiedenen Faktoren. Und China war irgendwann mal auf 100 irgendwas, hat sich dann langsam hochgearbeitet, war dann im Jahr 2017 auf Platz 86. Und plötzlich, obwohl da zum Teil sehr restriktive Sachen geschehen sind, in dem Jahr danach irgendwie war es auf 70 oder so, auf einem Platz 70, hat sich also nach oben, gleich um 18 Plätze nach oben hochgeschoben. Und wie man in den letzten Monaten festgestellt hat, war dieser Bericht manipuliert worden von Weltbankmitarbeitern auf Druck von China. Ja? Und diesen Bericht gibt es jetzt nicht mehr, der ist jetzt eingestellt worden. Ja? Also die Entscheidung war irgendwie, der Skandal ist so groß und die Rufschädigung für diesen Bericht, aber letztlich auch für die Weltbank, ist ein großer. Das Grundproblem, das wir haben mit China ist, wir wollten ja immer, dass China reinkommt in die internationalen Organisationen. Das Grundproblem ist, dass China das mit einem ganz anderen Ansatz tut. Ja, wie gesagt, Xi Jinping wollte der Welt die chinesische Weisheit schenken. Chinesische Weisheit, damit meint er nicht die Lehren des Konfuzius und die Lehren des Laozi und die neuesten Feng Shui-Techniken, sondern das sind schlicht und einfach die Normen und Werte einer leninistischen Diktatur. Ja, das müssen wir uns klar machen bei jedem Ding. Und die Herausforderung ist auch deshalb so groß, weil China, Sie haben vorher gesagt, Herr Nawil, Sie bewundern auch China für das, was er das gemacht hat, das stimmt schon zum Teil. Wir müssen aber immer sehen, und darüber habe ich ja das letzte Mal, als ich in Armenien dabei war, lange geredet, das möchte ich jetzt nur in einem Satz sagen, das China, das wir heute sehen, hat mit dem China, mit dem wir alle aufgewachsen sind und das uns 40 Jahre unseres Lebens begleitet hat, das China von Reform und Öffnung nur noch ganz wenig zu tun. Was Xi Jinping da im Moment macht, seit seinem Amtsantritt ist, er schafft ein völlig neues Wesen. Ja? Er schafft ein neues Wesen, er erfindet die Diktatur neu, er erfindet sie neu, vor allem mit künstlicher Intelligenz und Big Data. Er bringt die Repression zurück, er bringt die Ideologie zurück Und er macht das, indem er die Diktatur gleichzeitig auch noch digitalisiert und so hofft, ja, den Sprung, wirklich sich den Traum zu erfüllen eines jeden Autokraten seit Anbeginn der Zeit, nämlich die totale Kontrolle über jeden einzelnen Bürger. Was wir in China sehen, und das war China wirklich, China war immer eine Diktatur, aber es war eine Diktatur, die nach dem Tod von Mao Zedong seinen Bürgern langsam, wo die Partei sich zurückgezogen hatte, wo sie Kontrolle gegeben hatte. Und das war ja das Land, das uns alle so begeistert hat, wenn wir dort waren. Ja, weil da plötzlich die Wirtschaft Freiräume kriegte, die Gesellschaft Freiräume. Tolle Leute kamen daraus, Künstler, Intellektuelle, nicht nur Geschäftsleute. Zivilgesellschaft, eine Zivilgesellschaft entstand. Und die Fantasie bei uns in den Köpfen vieler westlicher Geschäftsleute und Politiker, die werden ja irgendwann so wie wir. Ja. Also das war immer eine Fantasie, ich habe da nie dran geglaubt und trotzdem habe ich mit Sympathie den chinesischen Weg verfolgt, weil er tatsächlich den Leuten mehr Freiheiten, mehr private Freiheiten vor allem natürlich, und auch Möglichkeiten gegeben hat und auch eine Zivilgesellschaft. Das ist vorbei. Xi Jinping macht mit all dem Schluss. Und deswegen, was wir eben sehen, ist tatsächlich etwas, was wir seit Mao nicht mehr gesehen haben, die Rückkehr des totalitären Staates. Ja? Und weil China wieder ein totalitärer Staat wird, macht es die Herausforderung, die außenpolitische, noch so viel größer. Und es ist deswegen auch eine große Herausforderung, weil sie eben dabei ist, tatsächlich, also Xi Jinping und die Kommunistische Partei, die wollen die Welt ein wenig nach ihrem Bilde gestalten. Die denken, sie haben jetzt das Recht, ja, die Nachkriegsordnung, von der wir alle profitiert haben, die unseren Wohlstand und unseren Frieden geschaffen hat, ja, den Schweizer und den Deutschen und den Europäischen, die soll geändert werden, ja? Und zwar die zwei wichtigsten Prinzipien dieser Nachkriegsordnung. Das eine Multilateralismus, dass man Dinge gemeinsam tut, und das andere regelbasiert, ja? Also praktisch so ein Rechtsstaatsprinzip in den internationalen Organisationen. Beides wird von China schrittweise ausgehebelt. Die Seidenstraße ist ein ganz gutes Beispiel. Also die kann man nicht verteufeln, natürlich, weil wo waren wir denn? Ja, als diese Länder um Hilfe gerufen haben oder Hilfe ja, in Zentralasien, in Afrika, in Südamerika. Wir haben sie im Stich gelassen für lange. Da kann man sich nicht wundern, wenn China kommt und Geld anbietet, dass die sagen, ja, her damit. Ja. Man muss aber schon sehen, wie dieses Ding organisiert ist auch. Ja. Da machen mittlerweile fast 160 Länder mit, glaube ich. Anders als die bestehenden internationalen Organisationen, ist das keine multilaterale Organisation. Das ist nicht eine Organisation, wo es ein Gründungsmanifest gibt, wo alle Regeln drinstehen, an die sie alle halten, sondern alle 160 Länder haben ihren Vertrag mit Peking bilateral ausgehandelt. Ja? Die Schweiz inklusive übrigens. Ich war eingeladen einmal gerade im Schweizer Fernsehen, wann war das, vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren, als ihr Bundesratspräsident, heißt es so, Bundesratspräsident, der Uli Maurer in Peking war, um das zu unterzeichnen. Und er dann hinfuhr und es gab Kritik in der Schweiz und man fragt ihn, ja, warum machst du das dann? Und dann sagt er, ja, dann können wir wenigstens Einfluss nehmen. Ja? Das ist schon sehr niedlich, ja? Wenn der Bundesratspräsident des kleinen Schweiz dahin fährt und den 1,4 auf dem einen Ende der Wippe sitzen 1,4 Milliarden Chinesen und da sitzt der Uli Maurer und nimmt Einfluss. Ja? Das ist natürlich illusorisch. Ja? Solche Arrangements dienen dem stärkeren Partner, immer. Also das eine nicht mehr multilateral, sondern bilateral. Und das andere ist, es ist oft nicht mehr regelbasiert. Ja? Rules and Laws, ja, das zählt nicht mehr. Und wir sehen es an vielen Beispielen, zum Beispiel Hongkong, eines der eklatantesten Beispiele, was in Hongkong passiert ist, wie China Hongkong jetzt unter seine Fuchtel gebracht hat. Und zwar unter Verletzung nicht nur der Versprechen, die es den Hongkongern selber gegeben hat, 1997 für 50 Jahre Autonomie, Hongkongers rule Hongkong, sondern auch unter Bruch der internationalen Verträge mit den Briten, ja, denen man das in der Joint Declaration von 1997 auch versprochen hat. Ja. Und das ist wirklich ein historischer Bruch. Und was da passiert gerade, ja, also plötzlich fliehen Leute aus Hongkong, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe in London ein paar von denen interviewt. Nathan Law, der jüngste Abgeordnete, den Hongkong jemals hatte, ja? Der ist jetzt 26, der ist in London. 150 Jahre lang, lange vor der Kommunistischen Partei, war Hongkong der sichere Fluchthafen der Chinesen. Ja? Das ist eine Stadt der Flüchtlinge. Da sind Chinesen hingeflohen vor Hunger, vor Armut und vor Unterdrückung im Kaiserreich und unter der kommunistischen Partei. Und mit einem Mal dreht sich das um in unserer Zeit. Ja, das ist das eine. Und das zweite, so ein Ding wie das nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong, das muss eigentlich uns alle, haben Sie sich das mal angeschaut, dieses nationale Sicherheitsgesetz, was da drin steht. Also nicht nur die Dinge, die jetzt alle strafbar sind, die natürlich, also da ist von Meinungsfreiheit jetzt nichts mehr übrig, sondern man darf alles, was die Einheit und die nationale Sicherheit Chinas gefährdet, ist jetzt strafbar. Und zwar in Wort und in Tat. Also die freie Meinungsäußerung ist passé, aber das Irre, und da sollten Sie alle die Augen und die Ohren aufmachen, das Irre ist, dass dieses Gesetz für sich in Anspruch nimmt, auf der ganzen Welt zu gelten, für jeden Erdenbürger. Ja? Also jeder von uns, wenn er irgendetwas sagt, was und nach dem Buchstaben dieses Gesetzes nach strafbar wäre, könnte bei Einreise in Hongkong theoretisch festgenommen und vor Gericht gestellt werden. Das ist übrigens, das war für mich persönlich besonders schockierend. Ich hätte auch nie gedacht, dass das so schnell kommt, und für mich besonders traurig und schockierend, weil ich Hongkong liebe, viele Freunde dort habe, und ich wusste immer, ich kann nicht nach China zurück, aber ich dachte, ich könnte es wenigstens nach Hongkong. Ich fahre nicht mehr nach Hongkong. Ja? Die ersten Haftbefehle, die ausgestellt wurden, waren nicht nur gegen demokratische Abgeordnete innerhalb Hongkongs. Einer der ersten Abgeordneten war gegen einen Ex-Hongkonger namens Samuel Chu, ein Aktivist, der seit vielen Jahren amerikanischer Staatsbürger ist und in Los Angeles lebt. Ja? Und der hat gesagt, auf Twitter hat er dann geschrieben, nachdem der Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wurde, jetzt sind wir alle Hongkonger. Tatsächlich. Ich lebe in Kopenhagen. Was war das Nächste, was passiert ist? Ein halbes Jahr später, zwei dänische Abgeordnete, die nichts anderes gemacht haben, als einem Hongkonger demokratischen Abgeordneten eine Einladung zu einer Umweltkonferenz nach Kopenhagen auszustellen. Natürlich wissend, dass der wahrscheinlich dann fliehen wird. Also das war schon Fluchthilfe oder so. Die haben ihm also rausgeholfen. Es gab dann auch eine Konferenz in Kopenhagen, eine Umweltkonferenz, an der er teilgenommen hat. Und dann hat er sich hingestellt vor die Presse, hat gesagt, ich gehe nicht zurück, das ist zu gefährlich, ich bleibe hier im Exil. Das Nächste, was passiert ist, der chinesische Geheimdienst und die chinesische Polizei stellt eine offizielle Anfrage bei der dänischen Regierung und verlangt die Auslieferung dieser zwei dänischen Parlamentarier wegen Fluchthilfe. Plötzlich, ja, sind wir da, also Exterritorialität des Hongkonger und chinesischen Gesetze. Also letztlich geht es bei vielen von dem, was China, also China will nicht die Welt erobern, darum geht es nicht, ja, oder so wie Mao Zedong damals, kommunistische Weltrevolution, ähnlich wie Lenin und Stalin, darum geht es überhaupt nicht. Ja. Es geht aber darum, dass China heute überall, wo es seine Interessen hat, aktiv versucht, diese Interessen und aktiv und vorbeugend und aggressiv zu verteidigen. Und weil China eben überall jetzt mittlerweile Interessen hat, tut es das eben überall. Es gab mal einen Spruch, nochmal zurück zu den Amerikanern, eines amerikanischen Präsidenten, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, den man gefragt hat, was ist eigentlich die Mission Amerikas? Und dann hat er gesagt, Amerikas Aufgabe ist, to make the world safe for democracy. Und diesen Spruch abwandelnd kann man heute sagen, was China heute macht, ist, make the world safe for autocracy. Ja? Also die Welt sicher machen für Diktaturen. Was können wir tun? Ich höre jetzt auf, weil ich wahrscheinlich schon viel zu lange geredet habe. Sorry. Das war auch schon Thema. Nicht mehr naiv sein. Gott sei Dank sehe ich, dass die Naivität sehr viel weniger geworden ist. In den letzten zwei Jahren vor allem. Augen auf, Rückgrat zeigen, zusammenstehen. Nicht die Geschäfte abbrechen mit China. Ja, das natürlich nicht. Natürlich sollen wir weiter Geschäfte machen mit denen. Natürlich sollen wir auch weiter Austausch mit denen machen, von den Universitäten, von den Thinktanks, weil wir können ja kein Interesse daran haben, dass dieses Land sich völlig isoliert. Xi Jinping will das. Ja? Der redet in Davos von Offenheit, während er gleichzeitig sein Land abschottet. Er will das Land abschotten, geistig und intellektuell. Ja? Es ist viel schwieriger geworden für westliche Akademiker mit den Kollegen, mit denen sie noch vor ein paar Jahren ganz engen und intimen Austausch hatte, den gleichen Austausch fortzuführen. Es ist viel schwieriger geworden für westliche Journalisten, dort Leute noch zu interviewen. Wir können kein Interesse daran haben, also wir sollten das schon fortsetzen. Da muss frische Luft rein, ja, abgesehen auch von unserem Eigeninteresse. Und wir als Deutsche vor allem, wir sind ja die, die mit unserer Autoindustrie und so den weichesten China-Kurs, also unsere Regierung in der EU eigentlich immer vertreten. Aber wenn wir das tun, wenn wir diesen Austausch machen, müssen wir Augen aufmachen und ganz klar sehen, wer da eigentlich vor uns steht. Ja? Also die Natur dieses Regimes erkennen und wissen, was die von uns wollen. Und dann können wir Rückgrat zeigen, dann können wir auch für unsere Werte einstehen. Und darum geht es letztlich auch. Das ist am Ende dieser Wettkampf der Systeme, ist auch ein Wettkampf der Werte. Und ganz kurzes, damit bin ich eigentlich am Ende, aber nur noch zu Taiwan am Schluss. Ich stehe da, sollten wir, wenn jetzt China tatsächlich Taiwan angreift, das einfach aufgeben. Das wäre eine absolute Bankrotterklärung von allem, für was wir stehen, so wie auch natürlich der Fall Hongkongs schon eine halbe Bankrotterklärung ist. Hongkong ist keine völlige Demokratie, Hongkong hat aber immer einen Rechtsstaat gehabt und eine Freiheit von Willkür. Ja, die Engländer haben den Hongkonger auch nie Demokratie geschenkt. In Taiwan ist es aber anders, ja. Taiwan ist seit 30 Jahren das Musterbeispiel einer Demokratie, das wirklich eigentlich gegen alle Wahrscheinlichkeiten sensationell erfolgreiche Beispiel eines Landes, das es geschafft hat, den Übergang von der Diktatur, das war eine nationalistische, eine faschistische Diktatur noch bis vor 35 Jahren, zu der lebendigsten Demokratie Asiens zu machen. Und Taiwan ist nicht nur eine Demokratie, sondern Taiwan, das sind ja Chinesen, ja, gleiche Hautfarbe, gleiche Kultur, gleiche Sprache, gleiche alles. Das ist das Lebendige, das ist das Letzte, was steht zwischen der Behauptung der kommunistischen Partei, die Chinesen seien eigentlich genetisch unfähig zu Demokratie und zur Freiheit und uns. Ja. Und von daher wäre das fatal, wenn wir Taiwan kampflos preisgeben würden. So, und hier will ich auch Danke.
Gut. Also,